aus der Übersetzung Neues Leben. Von der Liebe zu den Feinden. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für gut, für böse und gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie auch für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
Wir beten, Heiliger Geist, rede heute Morgen zu uns. Sag uns, was du in unserem Leben damit tun möchtest mit diesen Worten. Öffne uns die Augen für das, was geschehen kann, wenn du uns hier mitnimmst und veränderst. Und gib uns den Mut, mit dir und deiner Hilfe auch diese Schritte zu gehen. Amen. So, und dann sind wir mittendrin, einer der herausforderndsten Texte des Neuen Testaments überhaupt. Mit Sicherheit schon, wenn es um die Verhaltensregeln geht, die da angesprochen sind, um das Lieben der Feinde. Und da kann man sich ja dann in der eigenen Lebenssituation drüber Gedanken machen, um wen es da geht und wen man in diese Kategorie einordnen kann. Und das Steilste ist dann der letzte Vers am Ende des Textes. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also ich glaube, einen höheren Anspruch kann man nimmer setzen. Höher, was Größeres kann man nicht mehr einfordern, zu sagen, ihr sollt so perfekt sein, wie Gott perfekt ist. An diesem Text muss man kauen. Ja, ich glaube nicht, dass wir denn jetzt irgendwie sagen können, okay, gut, haben wir gelesen, haben wir gehört, brauchen wir auch keine Erklärung dafür, gehen wir heim und setzen wir um. Ich glaube, dass da ein Leben lang an Arbeit drin steckt in diesem Text. Und ich nehme auch wahr, und das nehme ich schon bei mir selber wahr, dass man diesen Text eigentlich fast nur lesen kann und dann eigentlich zunächst mal erstmal geschwind ein schlechtes Gewissen bekommen kann. Also spätestens bei diesem letzten Vers, weil diesen Anspruch zu genügen, glaube ich, immer noch ein Stück weiter weg liegt, als ich es gerne hätte. Und damit sind wir ja dann auch schon mal ganz richtig bei unserem aktuellen Dauerthema, denn wir sind ja in einer Reihe und wir reden über Sünde, haben wir gesagt. Über ein Thema, das nicht leicht fällt, vor allem dann nicht leicht fällt, wenn man sich dem Thema ernsthaft stellt und sagt, wir reden da nicht nur theoretisch über irgendwelche anderen Menschen und sagen, wie schlecht die sind und was die alles falsch machen, sondern wir reden immer auch über uns, wenn wir über Sünde reden und über das, was in unserem Leben geschieht oder auch nicht geschieht, wo das uns berührt. Und wir haben uns diesem Thema genähert in den letzten Wochen, so wie es die Bibel ähnlich auch tut, die in ganz vielen Bildern an dieses große Thema herangeht, und haben versucht, ein paar Bilder zu nehmen, die auch aus der aktuellen Zeit kommen, die man heute gut verstehen kann, und da anhand dessen so verschiedene Aspekte von diesem Thema Sünde zu beleuchten, dann aber immer auch nicht da stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen. Es ist nicht Aufgabe der Gemeinde Jesu, über Sünde zu reden, sondern Aufgabe der Gemeinde Jesu, über Jesus zu reden. Da muss man manchmal dazu über Sünde reden, um zu erklären, was Jesus Gewaltiges getan hat, um eben gerade mit diesem Problem fertig zu werden. Aber das Thema ist nicht Sünde, das Thema ist Jesus, ist die Antwort Gottes auf die Sünde. Und diesen Schritt haben wir immer wieder versucht, miteinander zu gehen, zu sagen, was macht denn jetzt Jesus mit diesem Problem? Und ausgehend davon immer wieder zwei Fragen zu stellen, nämlich was heißt das jetzt für mich und was heißt das für meinen Umgang mit anderen. Vor diesem Hintergrund, mit diesem Muster, haben wir jetzt bereits über Blindheit gesprochen und über harte Herzen. Wir haben über Sünde als Sucht gesprochen. Wir haben über das Hin- und Hergerissensein zwischen Selbsterhöhung auf der einen Seite und einem Selbstverlust auf der anderen Seite geredet. Wir haben über Geld geredet und die Frage, was Geld und Besitz mit uns macht, und wir gehen heute nochmal einen Schritt weiter. Und ich möchte heute gerne mit euch zunächst mal über Macht reden, weil ich glaube, dass man an diesem Thema Sünde nicht vorbeigehen kann, ohne über Macht zu reden. Und ich möchte euch erstmal mitnehmen auf eine kleine Reise, auf der nächsten Folie dann, und zwar nach Hobbingen. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, wo Hobbingen liegt. Manche lächeln, wissen, also Hobbingen liegt nicht auf dieser Welt, sondern in einer erfundenen Welt namens Mittelerde. Die hat einer der großen christlichen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts erfunden. Von dem habe ich euch in den letzten Wochen schon mal erzählt, von J.R.R. Tolkien. Vielleicht erinnert ihr euch noch, da ging es um Sucht und um den Gollum, der einen Ring gefunden und wieder verloren hatte und sein ganzes Leben und Streben nur noch darauf ausgerichtet war, auf den Besitz dieses Rings. So hat es J.R.R. Tolkien also Mitte des 20. Jahrhunderts dann, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, sagen wir, in einem Kinderbuch namens Der Hobbit beschrieben, und irgendwann hat er dann noch weiter geschrieben und hat sein Hauptwerk seines Lebens, ein dreibändiges Werk, nicht für Kinder, sondern für Erwachsene, um die Geschichte dieses Rings herum geschrieben. Das ist unter dem berühmten Titel Der Herr der Ringe auf Deutsch erschienen, inzwischen auch groß verfilmt worden. Damals beim Hobbit habe ich gesagt, die Filme brauchen wir nicht angucken, die sind schlecht. Die vom Herr der Ringe sind sogar tatsächlich ganz gut gelungen, meiner Meinung nach. Also die kann man anschauen und auch interessiert mal feststellen, wie Tolkien, auch wie sein Freund C.S. Lewis, der die Narnia-Bücher geschrieben hat, unglaublich viele Motive unseres Glaubens mit hineinnimmt in diese Geschichte und unglaublich viele Glaubensgeschichten da auch erzählt in dieser erfundenen Wirklichkeit von Mittelerde. Das ist ein Teil, ein Ausschnitt aus dem Filmset aus Hobbingen. Hobbingen seht ihr schon, da ist es schön, da kann man ganz gut leben. Das ist idyllisch und alles. Da wohnen diese Hobbits, die er dort erfunden hat. Und jetzt ist die Idylle aber bedroht. Und das liegt alles an diesem Ring. So geht die Geschichte. Denn dieser Ring hat eine lange Vorgeschichte. Dieser Ring ist nicht irgendein Ring, sondern vor langer Zeit, erzählt J.R. Tolkien, hat ein großer, böser Herrscher mit ganz viel dunkler Macht, alle seine Macht sozusagen gebündelt in diesem Ring, der dann irgendwann verloren ging, aber die Macht ist da drin, und wenn der Ring in falsche Hände fällt, dann ist alles verloren. Nun ist der Ring gerade in den richtigen Händen, und um die Frage, was man damit macht mit diesem Ring, geht's dann in den drei Bänden des Herrn der Ringe. Und da gibt es zunächst einmal eine große Diskussion. Da gibt es nämlich durchaus unterschiedliche Meinungen, was man machen soll mit einem Ring, der so viel Macht bringt. Die einen sagen, das geht uns nichts an. Das lassen wir die Finger weg. Dieses Ding ist gefährlich, und da sind auch andere auf der Suche danach. Die werden hinter uns her sein, wenn wir diesen Ring haben. Das ist nicht unser Problem. Wir lassen da die Finger weg. Die anderen sagen, das können wir nicht machen. Wir müssen diesen Ring zerstören. Und das versuchen sie, aber der Versuch scheitert. Also mit der großen Axt der Zwerge kann man den Ring auch nicht zerstören. So einfach ist es nicht. Und dann gibt es einen dritten Vorschlag. Der hat ganz viel Reiz zunächst. Der kommt von einem Anführer der Menschen, von Boromir heißt er dort bei J.R.R. Tolkien. Und der sagt, wisst ihr was? Lasst uns diesen Ring doch nutzen. Der bringt doch ganz viel Macht mit sich, und man könnte doch einfach sagen, ich nehme diesen Ring und ich nutze das zum Guten, was da drin steckt. Und das klingt unglaublich attraktiv. Das Problem ist, man braucht nicht weit schauen in unserer Welt, und das hat auch J.R.R. Tolkien verstanden und sehr gut umgesetzt in seiner Erzählung. Macht macht was mit Menschen. Macht macht Menschen kaputt. Macht korrumpiert Menschen. Es sind schon viele angetreten in der Geschichte und hatten den Anspruch, Macht nur zu guten Zwecken einzusetzen. Und das Ergebnis war oft ein ganz anderes. Macht ist nichts, was so einfach neutral auf der Straße liegt, sondern Macht bringt immer auch eine ganz große Gefahr mit sich. Dem müssen sich auch Tolkiens Helden dann stellen, in dieser Geschichte. Und die große Debatte ist, kann man das einfach so nutzen für sich selber? Und es gibt ganz viele Argumente, die dafür zu sprechen scheinen. Und das gibt es auch hier und heute in unserer Welt. wenn wir über Macht reden, Macht über andere, wenn wir über die Durchsetzung von Macht reden, die oft auch in Gewalt stattfindet, dann sind wir zunächst mal in Bereichen, wo wir als Christen sagen, oh, da muss man aufpassen, das entspricht nicht dem, was, wie Gott sich das Miteinander von Menschen vorstellt. Aber dann plötzlich schleichen sich doch immer wieder Argumente ein. Woher kommt es eigentlich, dass Macht immer wieder doch attraktiv wird? Hinter diesem Streben nach Macht, hinter der Verlockung, die das ausübt, liegt oft was viel Tieferes. Liegt ein Bedürfnis, zumindest meine eigene Sicherheit irgendwie klarzustellen. In dieser Welt gibt es ganz viele, die mächtig sind. Und manche davon stellen sich scheinbar auch manchmal gegen mich. Man muss sich doch wehren dürfen. Man muss doch da was irgendwie dagegen stellen können. Man muss doch da irgendwie zurückantworten können auf eine Art und Weise, die dann zumindest meine Sicherheit garantiert. Und plötzlich wird es wieder ganz attraktiv. Plötzlich wird die Welt ganz sicher und ganz klar dadurch, dass wir sie einteilen können, ganz klar und deutlich in Gut und Böse, in Freund und Feind, in Menschen, die mir Gutes wollen und Menschen, die mir Böses wollen und gegen die ich mich abgrenzen und verteidigen muss, in Schwarz und Weiß und unterschiedliche Art und Weisen, wie ich dann diesen Menschen begegne, weil man muss sich doch wehren können. Und dann kommt Jesus und er spricht mitten da hinein und macht dieses ganz einfache Sicherheitssystem unserer Welt, das jedem einleuchtet, in kleinen genauso wie in großen Ebenen bis hin zu Herrn Trump und anderen, ja, das macht Jesus kaputt, weil er sagt, Moment mal, aber wenn ihr so denkt, dann denkt ihr ja wie die Heiden, die können das auch. Die schaffen das auch, solche Dinge und Abgrenzungen zu ziehen und die Welt in Gut und Böse und Schwarz und Weiß aufzuteilen und zu sagen, das ist mein Freund, aber der hier ist mein Feind. Und man wird sich ja doch wohl wehren dürfen. So sagt Jesus, so machen es sogar die Heiden und kommt dann mit einem ganz anderen Modell um die Ecke. Mit dem, wie er sagt, wie Christen leben wollen. Und das, was Jesus hier beschreibt, was wir heute Morgen als Text gelesen haben, das hat mit Macht eben nicht das Geringste zu tun. Du sollst deine Mitmenschen lieben und sollst deine Feinde hassen. Habt ihr gehört? Und es klingt eigentlich alles vernünftig und logisch. Noch logischer übrigens dann, wenn man sich bewusst macht, und das ist an ganz vielen Stellen des Neuen Testaments, dass im damaligen Umfeld das Wort hassen gar nicht unbedingt so schwer klingt, wie es im Deutschen jetzt klingt. Das Wort, das da steht, heißt an ganz vielen Stellen einfach nicht lieben. Also das ist gar nicht was zugrundtiefst Böses und irgendwie abgrundtief Schwarzes, was da aus dem Herzen rauskommt, sondern das kann auch einfach heißen, du sollst deine Mitmenschen lieben und deine Feinde halt nicht. Ja, ist doch okay, das klingt doch ganz in Ordnung so. Ja? Also deine Feinde hassen muss gar nicht unbedingt so weit gehen, dass du sagst, ich tue denen Übles und ich bringe die um die Ecke, dass die nicht mehr da sind oder sonst was. Das fängt schon viel, viel früher an. Ja? Und dann sagt Jesus mitten in dieses vernünftige System hinein, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Und das ist was Unerhörtes. Das passt nicht ins System dieser Welt. Das ist Gottes Vorlage für den Umgang miteinander. Und zwar, wie man schon am Text erschließen kann, nicht nur zum Umgang miteinander in einander wohlgesonnenen christlichen Kreisen, sondern das geht eben über alle Grenzen und Abgrenzungen hinaus, wenn es bis zu den Feinden geht. Ja, und dann? Was mache ich damit jetzt? Weißt du, dieses ganze Sicherheitsdenken und zu sagen, ich muss ja irgendwie fertig werden mit der Tatsache, dass es im Leben nicht nur wohlmeinende Dinge gibt und nicht nur Menschen, die mir gut gesinnt sind. Ich muss ja umgehen mit dieser Welt, wo auch mir gegenüber so viel Macht ausgeübt wird und zwar nicht immer nur zum Guten. Man muss sich doch wehren dürfen. Und jetzt kommt Jesus und sagt einfach nein. Der bringt ja im Zusammenhang noch weitere Hämmer, wenn man die Verse drumherum legt. Dann sagt er, und wenn dir einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. da kommt nichts vor von Wehren. Und wenn dich einer zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, und das spielt an auf die Situation in einem von feindlich-militärischen Mächten besetzten Israel, wo die römische Armee diesen Anspruch hatte, sich nach völligem Belieben auf der Straße irgendjemand zu schnappen und zu sagen, so, und dir lade ich jetzt mein schweres Marschgepäck auf, und du bist gesetzlich verpflichtet, das mindestens eine Meile für mich zu tragen. Und da brauchst du nicht sagen, du hast jetzt einen dringenden Termin und du musst nach Hause zu deinen Kindern und sonst was und du hast sowieso schon einen kaputten Rücken und alles. Du bist gesetzlich verpflichtet, das zu tun, völlig willkürlich, einfach, weil ich das darf, weil ich die Macht habe, das zu tun. Und dann sagt Jesus, und wenn dich einer zwingt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh noch eine zweite mit ihm. Der denkt völlig anders. Der tickt völlig anders. Und wenn das Gottes Vorstellung vom Leben ist, dann braucht man nicht weit suchen, um zu sagen, naja, gibt es in meinem Leben vielleicht in Bezug auf diese klar erklärten Absichten Gottes auch Sünde? Auch das Verfehlen dieses Ziels? Auch eine ganz andere Weise, mit dem umzugehen? Da brauche ich nicht weit suchen. Ja? Das ist sehr einleuchtend. Und wisst ihr, um Sünde zu finden in meinem Leben, muss ich nicht immer an Mord und Totschlag denken, ja, und an die ganz schlimmen Verbrechen. Da reicht es einfach mal, so einen Text zu lesen, dann weiß ich, wo mein Problem liegt. Denn ich kann nicht behaupten, dass mir das so einfach fallen würde, zu sagen, na klar, lieb ich jetzt auch meine Feinde. Klar gehe ich diese zweite Meile. Klar halte ich die andere Backe hin. Kann man das überhaupt? In dieser Welt? Weißt du, ich meine, kommt Jesus, ich meine, Jesus, weißt du, wenn ich der Sohn Gottes wäre, dann wäre das auch kein Problem, ja? Also ich meine, solchen Ansprüchen zu genügen, ja? Hier mal von außen reinkommen und dann solche steilen Thesen aufzustellen, das ist vielleicht einfach, weißt du, wenn man übers Wasser gehen kann und solche Sachen, ja? Aber ich lebe halt hier in dieser Welt und ich muss da und will da auch überleben irgendwie in dieser Welt. Und wie soll das gehen? Mit diesem Modell? Und dann kommt Jesus. Und er kommt halt nicht nur mit diesem Anspruch, sondern er kommt auch mit der Antwort. Wie an so vielen Stellen kommt er mit der Antwort auf das Dilemma, in dem ich stehe als Mensch. Und die Antwort ist die Liebe Gottes, die Jesus bringt. Und wenn man anfängt, auch nur über Liebe nachzudenken, dann merkt man ganz schnell, dass die Liebe nicht in diese menschlichen Systeme reinpasst. Die sprengt das System an allen Ecken, weil Liebe, sagt uns die Bibel, die erträgt alles und die duldet alles und die bricht damit aus den Grenzen aus, die ich gewohnterweise und meiner Meinung nach eigentlich auch immer sehr vernünftigerweise ziehe. Die ist viel größer und geht viel weiter. Und mit dieser Liebe kommt Jesus als Antwort. Lass uns kurz zurück nach Mittelerde gehen. Über die ist es immer einfacher zu reden, weil das sind ja nicht wir und das ist, da kann man, das ist eine Geschichte, da kann man drüber reden und kann sagen, die ist ja eh bloß erfunden und alles. Aber in J.R. Tolkiens Welt ist genau das dann die Lösung. Nachdem man den Ring nicht einfach ignorieren kann und nicht einfach zerstören kann und feststeht, dass es die größte Dummheit wäre, ihn selber nutzen zu wollen, da gibt's nur eins. Jemand muss es auf sich nehmen, das Opfer bringen und diesen Ring an den einzigen Ort hinbringen, wo er zerstört werden kann. Das ist ein langer Weg, das wissen alle. Das wird ein sehr gefährlicher Weg. Viele scheuen zurück und sagen, das kann ich nicht. Und es braucht jemand, der diesen ganzen Weg geht bis zum bitteren Ende, in aller Feindschaft und alles, und diesen Ring dorthin bringt. Das geschieht dann am Ende vom dritten Buch, dass der ankommt. Und die anderen drei Bücher sind die Reise. Und das ist eine lange Reise, sonst bräuchte man keine drei Bücher dafür. Und es ist eine beschwerliche Reise. Und es braucht immer wieder neu ganz viel Überwindung und ganz viel Erinnerung an den Grund, warum derjenige unterwegs ist. Und ganz viel Liebe für die anderen, um bereit zu sein, jeden Schritt weiterzugehen. Und dann kommen wir zurück aus Mittelerde in die reale Welt und stellen fest, genau das hat ja Jesus gemacht für uns. Genau das war er bereit für uns zu tun. Einen unendlich weiten und schweren, den schwersten aller Wege zu gehen, bis hin zum Tod am Kreuz, aus Liebe für uns. Das sprengt auch alle menschlichen Grenzen. Das geht auch gegen alle Vernunft. Und da braucht ihr nur die Passionsgeschichten lesen. Diese letzten Momente vor dem Kreuz, wo die anderen sagen, Mann, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig doch runter von deinem Kreuz. Wenn du der Sohn Gottes bist, könntest du dann nicht Armeen, Millionen von Engeln holen, die jetzt mal deine Feinde hier eben platt machen. Und wisst ihr was? Die haben ja recht mit dem, was die sagen. Das könnte der doch alles. Gott könnte mit Macht dreinschlagen, angesichts dieser Feindschaft gegenüber Jesus, wie angesichts genau all der Sünde und all der schlechten Dinge und all der Ohnmacht und dem Bösen dieser Welt. Da könnte Gott kommen und mit der Faust dreinschlagen, dass die Fetzen nur so fliegen. Diese Macht dazu hätte er, aber er tut es nicht. Er wählt den Weg der Liebe und den geht er. Bis zum Ende, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist Gottes Antwort und das ändert alles. Warum ändert das alles? Weil Jesus nicht nur irgendwie vor 2000 Jahren, was weiß ich, als großes Vorbild oder alles an dieses Kreuz geht, sondern weil er vor allem an dieses Kreuz geht als der größte Liebesbeweis Gottes an mich. Und das heißt, hier und heute, wo ich in dieser Welt unterwegs bin, wo mir Dinge begegnen, wo sich Macht gegen mich richtet, wo ich bedroht werde, wo ich weiß, man, alles ist gegen mich, wo ich sage, man muss sich doch wehren dürfen, da ändert sich auf einmal alles, weil ich plötzlich etwas weiß, was ich vorher nicht wusste. Ich weiß, ich bin geliebt. Und in dieser Liebe bin ich sicher. Darum ging's ja. Ja? Um Sicherheit, um die Sache, wie schütze ich mich in dieser Welt? Und das hat man immer versucht, mit irgendwelchen Machtmitteln durchzusetzen, mit gewaltsam gezogenen Grenzen durchzusetzen und sagen, die brauchen wir, damit wir sicher sind. Und plötzlich schenkt mir Gott Sicherheit in seiner Liebe. Die kann nämlich niemand ändern. Hört mal, was Paulus schreibt im Römerbrief. Da schreibt er, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da schon noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen einzigen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit dem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer will es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Und ich bin froh, dass er das war und nicht Christoph, ja? Weil nur er das kann und nicht Christoph, genau. Also Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch. Ich mache mir einen Knoten in die Zunge heute Morgen noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Mit dem allen müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist Sicherheit. Mehr Sicherheit kann niemand geben. Mehr Sicherheit kann kein System der Welt jemals erzeugen. Das schenkt mir Gott aus Liebe zu ihm. Und mit dieser Liebe, mit diesem Bewusstsein, ich bin sicher in Gottes Liebe, stehe ich in dieser Welt und das ändert alles. Und damit kann ich mir jetzt die Frage stellen, was macht das jetzt mit mir? Will ich diesen Weg gehen? Das war eine große Herausforderung, das ist ganz sicher. Und da brauche ich nicht erst den Herrn der Ringe lesen mit seiner langen, langen Reise und all ihren Gefahren und Entbehrungen und alles, um das zu wissen. Es wird eine große Herausforderung, einen Weg in dieser Welt gehen, zu wollen, der bereit ist, auch die Feinde zu lieben. Und kann man das nicht vielleicht auch anders machen? Ich meine, gibt es nicht auch irgendwie Gottes Liebe und die Sicherheit, die ich mir selber schaffe, so als Gesamtpaket? Auch wenn das mal so ein richtig schöner Wunsch wäre, wo wir glauben, uns allen gut gedient wäre damit, muss ich auf der anderen Seite die Frage stellen, wird es denn Gottes Liebe gerecht? Wenn ich daran festhalten will, dann doch Macht und Sicherheit aus eigener Kraft irgendwie als Ziel zu stecken? Macht das nicht diese Liebe Gottes klein, die er mir schenkt? Ja, wenn das bloß immer so einfach wäre, weil die schweren Dinge ja bleiben, trotz all dieser Liebe, Not und Verfolgung und Hunger und Entbehrungen und Lebensgefahr und das Schwert des Henkers, mit dem müssen wir rechnen, sagt Paulus, ausgerechnet zu von Gott geliebten Menschen. Und dann zitiert er aus dem Alten Testament, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Was macht das mit mir, diese Perspektive? Ich habe mich Paulus vielleicht noch nie so nahe gefühlt wie in dieser Woche. Da habe ich den Briefkasten aufgemacht und es war ein anonymer Brief drin mit einer Morddrohung. Das habe ich bis jetzt auch noch nie bekommen in meiner Karriere. Ich habe da mal ein Bild davon gemacht, dann könnt ihr mal sehen, das ist die nächste Folie, Freddy, wie sowas aussieht. Na? Da geht's von jemand sich, also ich gehe davon aus, dass das jemand von außerhalb der Gemeinde ist, auch von allem, was drinsteht. Da wird Bezug genommen auf unsere aktuelle Diskussion, die wir hatten, von jemand, der sagt, er hat seine Informanten, die aber offensichtlich nicht besonders gut informiert sind, denn da geht's immer noch um die Frage, ob hier lesbische Frauen oder homosexuelle Männer getraut werden könnten. Und wenn ich das tue, schreibt mir derjenige, der offensichtlich nicht weiß, dass ich das nicht tue, ihr wisst es ja, dann sind sie ein toter Mann. Sowas bekommt man als Pastor, ne? Schon auch, da kann ich den Paulus plötzlich verstehen, wenn der schreibt, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Und muss man die Frage stellen, was macht das mit mir? Den Brief übrigens so nebenbei zur Polizei getragen, ne? Androhung von Straftaten ist eine Straftat in Deutschland. Das gehört auch dazu. Aber damit ist ja nicht erledigt. Und wisst ihr, die eine Seite ist natürlich, ich laufe nach so einem Zettel im Briefkasten jetzt nicht irgendwie in Angst und Panik durch Freudenstadt. Oder kann nachts nicht mehr schlafen deswegen. Aber es macht schon was mit einem, sowas. Und es stellt mich vor die Frage, Jesus, kann ich diesen Weg so einfach gehen? Und da bin ich wieder an dem Punkt, wie all die letzten Wochen auch, wenn es um Sünde geht. Das klingt immer so einfach zu sagen, naja, das ist das Problem, Jesus ist die Lösung, was heißt das für mich? Natürlich will ich, das ist doch alles ganz klar. Aber ich muss mir immer wieder vor Augen halten, dass es im Leben nicht so einfach ist. Und doch. Und dieses und doch kommt immer, weil immer an jeder Stelle das Anschauen von dem, was Jesus tut für mich, immer so unendlich viel größer ist als die andere Seite. Weil sie es immer aufwiegt und uns ein Paulus mir schreiben kann, in dem allen tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Und den Sieg der Liebe, den will ich erleben. Diesen Sieg der Liebe will ich erleben in meinem Leben und ich weiß, dass es nicht einfach fällt. Ich weiß, dass ich dazu die Hilfe des Heiligen Geistes brauche. Aber freundlicherweise hat er mir die zugesagt, unser guter Gott. Und die will ich in Anspruch nehmen. Die Antwort auf die Frage, was heißt es für mich, kann nur sagen, ja Jesus, ich will. Ich will mit deiner Hilfe, auch wenn es schwer fällt, auch wenn ich mir das nicht vorstellen kann, wie man so einfach mal ganz locker seine Feinde liegen, die andere Wange hinhalten und die zweite Meile gehen kann, auch wenn mir das unglaublich viel Überwindung kostet. Aber ich will mit deiner Hilfe, weil ich sicher bin in deiner Liebe. Und es stellt natürlich die Frage, was mache ich mit den anderen? Was heißt das für meinen Umgang mit anderen? Der ist an dieser Stelle natürlich nicht besonders weit weg. Der schwingt ja da immer mit. Und ich glaube, die Lösung kann nur darin liegen, dass mir Gott hilft, andere Menschen, und zwar alle anderen Menschen, mit seinen Augen, mit seiner Perspektive zu sehen, die immer damit anfängt, zuallererst, dass sie von ihm geliebte Menschen sind. Ich war gestern bei einem interessanten Studientag, wo unter anderem die Frage raufkam, warum wir eigentlich Menschen als Christen immer so ganz schnell in Kategorien einteilen. Wir wissen, zu welcher Gruppe jemand gehört. Wir wissen, zu welcher Religion der gehört. Wir reden über Muslime und wir reden über Atheisten und wir reden über sonst was Isten. Und wir haben da alle unsere Kategorien, in denen wir die Menschen immer einordnen. Warum fangen wir nicht mit dieser Kategorie an und sagen zu allem erstmal, das sind von Gott geliebte Menschen. Denn auch für sie ist er diesen Weg gegangen. Auch für sie war seine Liebe so groß. Auch für sie geht Gott diesen langen Weg bis ans Kreuz. Auch für meinen Feind. Auch für den, der mir auf die Wange schlägt, der mit mir, der mich zwingt, mit ihm zu gehen, der mir irgendwelche Briefe schickt. Auch für diese Menschen ist Jesus gestorben. Und es klingt jetzt natürlich einfach, das so mal geschwind zu sagen. Es ist aber nur möglich, wenn ich selber drin verankert bin, in diesem Bewusstsein, wie sehr Gott mich liebt. Nur geliebte Menschen können so eine Art von Liebe weitergeben. Nur wenn das der Grundstein ist, kann ich diese Liebe für andere auch aufbringen. Da fand ich dieses Bild hier übrigens ganz passend. Ich muss ja immer auch gucken, so, was finde ich denn an Bildern, die dazu passen. Aber da fand ich das toll mit einem Kind, das seine Arme zu den anderen ausstrecken kann, weil es in den Armen seines Papas ist, der die Arme ausstreckt zu den anderen. Ja, so geht's mir eigentlich auch. So möchte ich eigentlich auch leben, auf dem Schoß des Papas zu sitzen und zu sagen, weil du die Welt so liebst, kann ich sie mit deiner Hilfe auch lieben. Und so möchte ich beten mit uns und sagen, Heiliger Geist, komm und verändere uns. Durch dich ist die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen. Das ist ein festes Versprechen und das brauchen wir auch immer wieder neu, einen vollen neuen Aufguss dieser Liebe. Gottes Liebe ist unendlich groß. Wir stehen voll Staunen, Jesus, vor dem, was du vor uns getan hast, immer wieder neu. Weil jeder Moment und auch unser ganzes Leben und unser ganzes Denken nicht ausreicht, um es zu erfassen und zu verstehen, wie groß und unendlich deine Liebe für uns ist. Und aus der Sicherheit dieser Liebe, aus der uns niemand reißen kann, ist der Sicherheit der Geborgenheit in deiner Hand, die eine ganz andere Art von Sicherheit ist, wie die Welt uns jemals versprechen kann. Aus dieser Sicherheit heraus wollen wir anderen Menschen begegnen. Schenk mir neu deine Liebe, Jesus, in der ich fest verankert sein kann. Und schenk mir neu deine Liebe für die Welt um mich her. Komm und verändere mich. Ich möchte dich einladen, jetzt in eine Zeit des Gebets hineinzugehen, wo wir Gott Antwort geben können. Und ich glaube, dass es niemand von uns sich ausklammern kann aus so einem Text wie dem heute. Aber Gott klammert niemand von uns aus seiner Liebe aus. Und deswegen gibt es eine Antwort hier und heute. Ich lade dich ein, mit ins Gebet zu gehen. Und wie immer gilt das Angebot, dort hinten ist unser Gebetsteam, wenn du jemanden brauchst, der mit dir betet. Aber lass uns vor allem Gott begegnen, dem liebenden Gott, und Antwort geben.